Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern den Dreifaltigkeitssonntag. Als Kind habe ich mich mit diesem Wort immer, habe ich es einfach nicht verstanden, wo denn da die Falten sein sollen beim Herrgott. Es geht um Fältigkeit, Vielfältigkeit, um Dreifältigkeit. Von dem her ist vielleicht ein bisschen einfacher und tiefer auch für uns verständlich das Wort, das direkt aus dem lateinischen Trinitas, Triunitas eigentlich übersetzt ist, Dreieinigkeit. Drei und eins. Alle Mathematiker unter uns werden wahrscheinlich empört sein und sagen, das gibt es doch gar nicht. Wie kann 3 eins sein? Und nicht nur die Mathematiker, sondern auch viele unserer Zeitgenossen, die jetzt mit Mathematik nicht unbedingt so befreundet sind. Viele sagen, was glaubt ihr denn da? Was ist denn das? Und in unserer Zeit, noch einmal, wo auch viele Mitbürger von uns islamischen Glauben sind, noch einmal heftiger diese Anfrage, ihr glaubt doch nicht an einen Gott. Ihr glaubt doch an 3 Götter. Nebenbei sei bemerkt, dass im Koran wohl steht, dass die Christen glauben würden an 3 Götter, nämlich an den Vater, an den Sohn Jesus und an Maria. Das geht zurück auf eine falsche Information und wohl auch auf Quellen, die auf Menschen, denen Mohammed wohl begegnet ist, deren Glauben er sicherlich hochinteressant fand und vielleicht durch diese Menschen zum Gott, zum Glauben an den einen Gott gekommen ist, Menschen, die vielleicht jüdischen Ursprungs waren, aber auch an Jesus geglaubt haben. Wir wissen nicht genau, wie man und welchen Strömungen er dort begegnet ist. Auf jeden Fall wäre das sehr interessant, auch dem nachzuforschen, dem nachzugehen. Bis heute die große Anfrage von Seiten unserer islamischen Mitbürger, wie kann denn das sein, dass ihr glaubt an 3 Götter? Sie glauben tatsächlich, dass wir an 3 Götter glauben. Und das ist für sie, die so sehr, wenn sie wirklich glauben wollen, den einen Herrn verteidigen wollen, ein so großes Skandal, dass sie meinen, wir müssten uns dringend bekehren, weil wir im Irrtum sind, weil wir schwer abtrünnig sind, nicht mehr an den einen Gott glauben, wie Israel und wie auch der Islam. Was glauben wir denn da? Wir könnten sagen, nun, wir versuchen das ein wenig zu erklären und wenn wir angefragt werden, dann bringen wir so mehr oder weniger theoretische Gedankenbrücken. Wir können aber, glaube ich, nur dann in diesem Glauben stehen, auch über die Generationen hinweg, wenn wir innerlich davon berührt sind. Ich glaube nicht, dass wir jemals sagen können, wir haben es alles ganz begriffen, was der Glaube ist. Aber wenn wir doch so sehr berührt sind davon, dass wir sagen können, ja, das zu glauben, ist meine Freude. Zu glauben, dass Gott der Dreieine ist, das ist mein Trost. Und so gibt es Menschen, also auch bedeutende Menschen, die sagen, unsere Zeit und unser Jahrhundert ist das Jahrhundert der Dreifaltigkeit. Das heißt, der Gedanke dahinter, wir müssen dem nachforschen. Wir müssen versuchen den Herrgott anflehen, dass er uns innerlich berührt, mit diesem Geheimnis, dass wir darin aufgehen, dass wir dankbar sind, dass wir es irgendwie begreifen, emotional und rational. Ein gutes Beispiel für das gleichzeitige Begreifen müssen von emotionalem und rationalem ist der heilige Thomas von Aquin, einer der ganz großen Denker, der auch in der Kirche das Denken noch einmal auf eine ganz andere Spur gesetzt hat. Und von ihm ist überliefert, dass er ein großer Beter war und wenn er irgendwo gedanklich, auch in Fragen des Glaubens eben, nicht recht weiterkam, dann ging er in seine Klosterkapelle, er war Dominikaner, hat den Kopf an den Tabernakel gelehnt und hat dem Herrgott gesagt, Herrgott, erklär's mir. Und so dürfen wir auch den Herrgott bitten, dass er uns seine innersten Geheimnisse so erklärt, dass sie uns einleuchten, dass sie uns hell machen, dass sie uns froh machen. Die Dreifaltigkeit, was glauben wir denn da? 3 und 1, 3 Einigkeit, 3 Einheit. Wir glauben, wie Israel, dass Gott einer ist. Wir glauben nicht an einen Pantheon von vielen Heiligen, von vielen Göttern, die da alle miteinander vielleicht sogar im Streit lägen, die verschiedene Zuständigkeiten hätten. Nein, Israel hatte recht, als es erkannt hat, unser Gott hat all das gemacht. Alles, was die anderen für Götter hielten, Bäume, Sterne, Länder, Volksstämme, all das, sagt Israel, hat unser Gott gemacht. ein Skandal in der damaligen Zeit, dieses kleine, unbedeutende Volk, viel kleiner als alle umliegenden starken, mächtigen Kriegsvölker, behauptet, ihr Gott habe alles gemacht. Und das glauben wir, dass dieser eine alles gemacht hat. Aber wie hat er es gemacht? Oder vielleicht besser, wozu hat er es gemacht? Er hat es gemacht, damit es ähnlich ist ihm selbst. Und ganz im Besonderen und im Letzten vollendet der Mensch nach seinem Abbild, heißt es deswegen im Schöpfungsbericht im Buch Genesis, nach seinem Abbild hat er uns geschaffen. Alles, was er gemacht hatte in den 7 Tagen, die berichtet werden, alles war gut. Und dann am letzten Schöpfungstag, am 6., es war sehr gut. Nach seinem Abbild hat er uns geschaffen. Das heißt nicht, dass Gott ausschaut wie einer von uns oder wie eine Mischung von uns allem, sondern dass in Gott etwas ist, was er uns gegeben hat und was uns ihm ähnlich macht. Und das ist nicht seine Allmacht, das ist auch nicht sein Sein. Sein Sein ist reine Liebe, das sind wir leider nicht. Gott ist nur Liebe und er kann auch nur lieben. Aber er hat uns doch geschaffen, dass wir lieben können, lieben lernen können, dass wir uns innerlich entscheiden können, zu lernen, zu lieben. Und das Geheimnis Gottes ist demnach die Liebe. Wozu er geschaffen hat, ist, um zu lieben, um einzutreten in diese Liebe. Der Mensch, der in eigener Verantwortung sich entscheiden kann, zu lieben oder auch nicht, im Kleinen, im Großen. Und so wird die Seele des Menschen, wenn man es so sagen will, immer mehr geprägt von all diesen Entscheidungen, die im Letzten eine Entscheidung zur Liebe und damit zum Leben sind oder gegen die Liebe und damit zur Zerstörung des Lebens. Und der Herrgott selbst, der uns dazu geschaffen hat, ringt darum, dass wir das erlernen. Aber dann nochmal zurückgeschaut auf ihn selbst, auf den Herrgott, sozusagen noch bevor er uns geschaffen hat, wenn wir uns das so vorstellen wollen. Da war er in sich schon, diese Liebe. Da war er in sich schon, dieses sich dem anderen ganz geben und sich dem anderen ganz verdanken. Dank ist nicht etwas für die Erbärmlichen, die halt zumindest noch Dankeschön sagen müssen, weil man ja so gnädig war, ihnen einen Hungerlohn zu geben. Danken ist das Innerste in Gott, der gibt, empfängt und voller Dankbarkeit ist. Und so feiern wir auch wir hier die Eucharistie, Dankfeier auf Deutsch übersetzt aus dem Griechischen, weil wir eintreten in den Dank Gottes. Und wir natürlich als Menschen im Besonderen in den Dank, dass er uns dort hineingeholt hat. Dorthin, wofür er uns geschaffen hat. Und der Mensch, der eben nicht reine Liebe ist, muss von Gott immer wieder dort hineingeholt werden. Und zwar nicht, indem er uns zurechtbügelt, indem er uns so lange straft, bis wir alles ausgebüßt haben und die Rechnung dann beglichen wird und dann, okay, dann dürft ihr doch zu mir. So überhaupt nicht. Sondern so wie er ist, in reiner Liebe, macht er uns zu Liebenden. Und damit ist in Gott die Liebe und die Gerechtigkeit eins. Ich habe einmal einen Theologen getroffen, der hat gesagt, das ist für ihn eines der ganz großen Probleme. Wie kann man denn Gottes Liebe und Barmherzigkeit, barmherzige Liebe und seine Gerechtigkeit zusammendenken? Ich meine, das lehrt uns Jesus und das ist die ganze Lehre Jesu. Was tut er denn, unser Herr Jesus? Er kommt zu uns im Auftrag und im gemeinsamen Wollen mit dem Vater und dem Geist, um uns dort hineinzuführen, in die Liebe, in der alles recht ist und um uns wegzuholen von dem, was nicht recht war. Und er schafft Gerechtigkeit, der Herr, aber nicht, indem er uns büßen lässt, sondern indem er selbst am Kreuz bezahlt hat, wenn wir dieses Wort verwenden wollen. Übrigens ein Begriff aus dem germanischen Denken. Als das Christentum dann über die Alpen kam nach Germanien, war dort eine stark ausgeprägte Vorstellung von Recht und Unrecht. Und so hat man auch die Erlösung Jesu mehr und mehr mit diesen Worten, die sich auch natürlich in der Bibel finden, beschrieben. Er hat für uns bezahlt. Keine falsche Vorstellung, vielleicht manchmal ein wenig enge und irreführend durch die Enge. Und doch, er hat für uns bezahlt, der Herr. Es ist Gerechtigkeit geschehen. Das Unrecht ist ausgehalten. Aber er hat es für uns getan, damit wir heimfinden mit ihm, wo er daheim ist, in seine Freude hinein. Und diese Freude ist natürlich die Freude des Menschen, aber zuallererst die Freude des Sohnes Gottes, immer schon. In Gott ist Freude. Sie könnte nicht in Gott sein, wenn in Gott nicht Liebe wäre. Und Liebe und Freude könnten nicht in Gott sein, wenn in Gott nicht diese Beziehung wäre. Und so ist das Paradox doch offensichtlich notwendig. Er ist der eine Gott, der eine Liebende. Es ist nicht so, dass der Geist etwas anderes wollte wie der Vater oder der Sohn, dass sie sich streiten müssten. Nein, nein, es ist eine Bewegung der Liebe. Und doch, in ihnen, unter ihnen, herrscht eine unendliche, dauernde Liebe, der Hingabe, des Empfangens und des Dankens und der Freude damit. In Gott ist Beziehung, also kann Gott nicht nur einer sein und Ende, sondern in diesem einen ist Leben der Beziehung. Und das glauben wir. Und so steht auch nur und erst im Neuen Testament, Gott ist die Liebe. Im ersten Johannesbrief lesen wir es im dritten oder vierten Kapitel gleich zweimal kurz aufeinanderfolgend geschrieben. Und niemand sonst hätte das sagen können, als der, der glaubt, dass in Gott selbst Beziehung ist. Und damit wird unsere Berufung, wozu er uns geschaffen hat, mehr als dass er von seiner Liebe herab uns sozusagen Gutes gibt, und sei es noch so viel. Unsere Berufung ist noch einmal mehr. Wir sollen im Sohn, in Jesus, Söhne und Töchter werden und mitten zu Hause sein in der göttlichen Liebe. Deswegen sprechen die Kirchenväter, die ersten Theologen auch vom himmlischen Tausch. Gott, der Sohn Gottes, der ein Mensch wird, der seine Gottheit scheinbar eintauscht gegen die Menschheit. Nebenbemerkung, er hat die Gottheit natürlich nicht aufgegeben. Aber erschienen ist er uns doch als Mensch erst einmal. Zuerst haben wir den Menschen gesehen oder damals die Menschen. Und uns hat er geschenkt, dass wir zu Hause sind in Gott. Mitten in der Liebe, mitten im Frieden, mitten bei dem, der Leben in Fülle ist. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, dass wir zu Liebenden werden, in der Liebe immer mehr Heimat und Geborgenheit finden und selbst mit Gott Menschen sind, die das sein Sein in die Welt tragen. Heute feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Wir haben gehört, dass Jesus gekommen ist, nicht um zu richten, sondern zu retten. Er möchte nicht richten. Er fürchtet sich, wenn wir das so sagen wollen, davor auch nur irgendeinen verurteilen zu müssen. Und deswegen tut er alles, damit wir mit ihm leben. Und so sagt Jesus am Ende seines irdischen Lebens, dass er gehen wird und uns einen anderen Beistand schicken wird. Er selbst ist der eine Beistand und er spricht von einem anderen. Das heißt, der eine, der andere, eine Gleichrangigkeit, wenn wir so wollen. Es ist nicht etwas, es ist nicht eine Energie, es ist nicht eine besondere Gabe, es ist jemand, ein anderer Beistand, der Geist, der uns gegeben ist. Und so ist die Würde des Menschen, von diesem Geist entflammt zu werden. Und in diesem Geist, der von Gott selbst kommt, für den er uns geschaffen hat, in diesem Geist das Gute zu tun, das Gute zu wirken. Und so, oftmals ohne dass wir es wissen, auf Gottes Wegen sein, auf Gottes Wegen zu handeln, mit ihm ein Segen zu sein in dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern, die Dreifaltigkeit ist unsere Zukunft und ist unsere Gegenwart. Geborgen sein in diesem Geheimnis der Liebe Gottes, in das er uns hineingenommen hat. Durch unsere Taufe, ganz sakramental, und dann in dem Auftrag, dass wir immer wieder neu und tiefer Ja sagen, zum Staunen über seine Liebe, in die er uns hineinnimmt. Und dabei braucht es von unserer Seite her erstaunlicherweise nicht, dass wir gerecht wären, dass wir alles richtig gemacht hätten. Dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Und im Römerbrief heißt es einmal, dass nicht ein einziger da wäre, der so in den Himmel gekommen wäre, der Jesus nicht gebraucht hätte. Wir alle brauchen ihn. Wir brauchen seinen Trost. Wir alle brauchen seine Vergebung. Und das ist nicht eine Schande, sondern das ist unsere Rettung. Was uns abhält vom Himmel, ist niemals der Herr, ist niemals, dass er nicht will. Es können so manche Wunden sein, die das Leben uns geschlagen hat, und da sind manche Menschen, auch in anderen Ländern und Kulturen, vielleicht noch einmal besonders benachteiligt. Denken Sie an die vielen, vielen traumatisierten Menschen aus Kriegsgebieten, wo nur noch Chaos herrscht und die Geborgenheit in der Familie kaum mehr erlebbar ist. Und doch, der Herr schaut gar nicht so sehr, ob wir gerecht oder ungerecht sind. Er schaut nur auf unseren guten Willen, ob wir den wollen, das Gute wollen. Und soweit wir ihn erkennen, ob wir ihn denn wollen und mit ihm sein wollen. Und wenn wir das tun, dann wird er kommen und wahrmachen, was er ist. Wie wir von dem Herrn, von Jesus auch sprechen, er ist der gute Hirte und der Lehrmeister. Er wird uns lehren, uns formen. So wie wir das tun, wie Sie das tun als Eltern, als Lehrer, als Menschen, denen andere anvertraut sind, auch als Pfarrer. So wird der Herr uns lehren, dass in uns das Eigentliche zum Vorschein kommt. Die Gabe, dem anderen gut zu sein. So wie Gott in sich unendlich gut ist. Amen.